Und heute, ihr Lieben, wollen wir auch was lernen, was ganz Praktisches. Ich lade euch dazu ein. Und das steht, wir beziehen uns auf eine Begebenheit im Worte Gottes, 2. Könige 6, die Verse 8 bis 17. Hört einmal, wir werden das in zwei Teile lesen, danach kommt noch der Abschnitt 18 bis 23. Und der König von Aram, das ist eigentlich Syrien, führte Krieg gegen Israel und beriet sich mit seinen Knechten und sagte, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. Im Sinne eines geplanten Hinterhaltes. Der wollte also mit kleinen Aktionen oder mittleren Aktionen immer wieder kurz einmal einbrechen in das Land Israel, in das Nordreich in diesem Fall, um mit solchen Störmanövern dem Volk Israel das Leben schwer zu machen. Da sandte der Mann Gottes, nämlich Elisa, von dem hier die Rede ist, zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an diesem Ort vorbeizuziehen, denn dort kommen die Aramäer herab. Aller Worten wollten sie über ihn überfallen. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte und war dort auf der Hut. Und das geschah nicht nur einmal oder auch nicht nur zweimal, sondern immer wieder offenbar. Da wurde das Herz des Königs von Aram über diese Sache sehr beunruhigt und er rief seine Knechte und sagte zu ihnen, könnt ihr mir nicht mitteilen, wer von den unseren zum König von Israel hält? Da sagte einer von seinen Knechten, nein, mein Herr und König, aber der Prophet Elisa, der in Israel ist, teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest. Ganz schön gefährlich, im Umkreis eines Propheten zu leben, nicht? Da sagt er, geht hin und seht, wo er ist. Und ich werde hinsenden und ihn holen. Und es wurde ihm berichtet, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Das ist so der erste Teil. Hören wir noch den zweiten Teil und danach später den dritten. Und als der Diener des Mannes Gottes, also der Diener von Elisa, früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, was kann es kommen? Erstmal das Wort, fürchte dich nicht. Ja? Vor jedem Abenteuer, in jeder Problematik, in jeder Schwierigkeit, in jeder Betrouille, sagt der Herr dir, fürchte dich nicht. Gut, er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Also direkt um Elisa herum waren die göttlichen Kriegswagen und die feurigen Pferde. Und dann erst kamen die Feinde mit ihren Wagen und ihren Rossen und Streitern. Das ist die Geschichte, um die es heute gehen soll. Eine tolle Geschichte. Und wenn man nachher noch hört, wie es weitergeht, dann werden wir merken, die ist noch großartiger. Aber, ihr Lieben, das ist nicht nur eine Geschichte, eine schöne Geschichte, sondern eine Geschichte in der Schrift. Und in der Schrift kann man nachlesen, 2. Timotheus 3, dass jede Schrift, gemeint ist die Bibel selbst, von Gott eingegeben ist und dass sie nützlich ist, wirklich nützlich. Sie soll Nutzen schaffen. Also mehr als der Nutzen, dass du am Sonntagmorgen hier sitzt in einer gewissen feierlichen oder angenehmen Atmosphäre und ein paar schöne Worte hörst und ein wenig aufgebaut wirst und so mit dem Eindruck nach Hause gehst, dass du jetzt deine christliche Bürgerpflicht für diese Woche erfüllt hast. Das ist nicht gemeint, dieser Nutzen. Ja, der ist sehr, sehr gering. Der ist sehr fragwürdig. Auf den würde ich mich nicht verlassen. Sondern der Nutzen ist der, dass du Belehrung empfängst. die du dann nutzt, damit du nachher ausgerüstet wirst, so heißt es das Zitat weiter im 2. Korinther 3, ausgerüstet, 2. Timotheus 3, ausgerüstet wirst für alle wichtigen Dinge, damit du richtig, wie es dort weiter heißt, lebst. Und dass du auch Korrektur erfährst und Anleitung und Ermahnung und Auferbauung. All das soll geschehen. Soll auch heute geschehen. Also diese Geschichte ist eine beispielgebende Geschichte. Eine reproduzierbare, eine, die sich selbst reproduziert, wenn wir das wollen. Und sie soll sich in unserem Leben in abgewandelter Form wiederholen. Sie muss etwas abgewandelt sein, weil wir keine persönlichen Feinde aus Syrien haben. Und weil wir nicht erwarten, dass irgendwelche Rosse und Wagen sich uns entgegenstellen und wir umzingelt werden von Orientalen, die uns das Leben schwer machen, das ist alles nicht gemeint, sondern wir haben andere Schwierigkeiten. Und aber an diesen Schwierigkeiten will der Herr sich beweisen und das in einer ähnlichen Form, methodisch ähnlichen Form. Das sollen wir erleben. Also insofern, ihr Lieben, möchte ich euch einladen, dass ihr das, was wir heute gemeinsam hier vollziehen, als eine Planungsstunde ansieht, als einen Beschlussgottesdienst. Bitte sitzt nicht nur da, sondern seid ganz gespannt und sehr aktiv, aktiv im Sinne von erwarten, im Sinne von hören und von annehmen, damit wir möglichst bald Ähnliches erleben. Noch etwas Formales, diese Geschichte behandelt Dinge und Abläufe, die zum Teil in der sichtbaren Welt und zum Teil in der unsichtbaren Welt vonstatten gehen. Und so wird es auch sein mit uns, wenn wir die Anwendung suchen für uns von dieser Geschichte. Wir werden Dinge erleben, die im Sichtbaren und andere, die im Unsichtbaren ablaufen. Das will ich schon vorweg sagen. Fangen wir mit dem ersten Teil dieser Geschichte an. Da ist die Rede von diesem Propheten Elisa, der exakte Informationen bekommt darüber, wo und wie militärische Aktionen des Feindes ablaufen sollen gegen den König seines Landes. Und all das kam zustande dadurch, dass ein Mann im Volk die Stimme Gottes hören konnte. Ihr Lieben, wir sind besser dran. Eindeutig besser. Jetzt ist nämlich so, dass Jesus, der Sohn Gottes, uns befähigt durch den Heiligen Geist, dass wir alle die Stimme Gottes hören können. Und so ganz prägnant und sehr präzise und auch alltagsorientiert. Das geschieht so, ihr Lieben, dass Jesus uns begegnen will und uns fragt, ob er unser Leben übernehmen darf, ob er Lasten der Vergangenheit tilgen darf und ob wir Freiheit von ihm empfangen möchten, indem er unser Herr wird und uns erlöse und uns dadurch zum Vater führt. Das Führen hin zum Vater, ihr Lieben, das ist nicht so ein kleiner Spaziergang, sondern das war für Jesus sehr mühsam. Er musste zunächst einmal unsere Lasten übernehmen. Was er tat, als er am Kreuz litt, hat er alles getragen, was wir sonst zu tragen und zu erleiden hätten. Den Tod, Verdammnis, ewiges Fernsein von Gott und so weiter. Und indem er das gemacht hat, hat er den Weg frei gemacht für uns. Wir können jetzt durch ihn zum Vater kommen. Und wenn es unser Vater ist, ihr Lieben, dann müssen wir Kinder sein. Und wir können nur Kinder durch eine Geburt werden. Also erleben wir, wenn wir diese Entscheidung für Jesus treffen, dass dabei in uns eine ganz massive Veränderung vonstatten geht. Wir kehren uns nicht nur hin zu Jesus und wenden uns ab von unserer Vergangenheit. Wir übergeben ihm nicht nur unsere Herrschaft und überlassen ihm unsere Lasten und unsere Sünde und unsere Vergangenheit und unsere Verfehlungen, sondern dabei werden wir verwandelt. Die Bibel nennt das, dass diese Bekehrung hin zum Herrn des Lebens eine Wiedergeburt, ein von neuem Geborensein darstellt. Und dadurch werden wir Kinder. Und wenn wir Kinder sind, haben wir Rechte. Wir haben Rechte des Schutzes, wir haben Rechte der Information, wir haben Rechte der Versorgung. Und noch etwas, ihr Lieben, Wir haben das Recht zu erleben und die Einlösung zu erfahren dafür, dass wenn Gott etwas sagt, er zu seinem Wort steht. Er steht hundertprozentig zu seinen Worten. Sie sind verlässlich. Wir haben das Recht, uns darauf zu verlassen und ihm diese Worte vorzuhalten. Tatsächlich. Das ist ganz massiv antihumanistisch und das ist das Schöne daran. Aber es ist so, ja. Wir haben von unserem Herrn Worte bekommen, von denen erwartet, dass wir sie so nehmen, so ernst, als so verlässlich ansehen, dass wir dann mit ihnen hingehen zum Vater und sagen, Vater, du hast mir Folgendes versprochen. Doppelpunkt. Und dann wird er mit Genuss, mit Freuden das hören. Das sind so unsere Rechte. Und hier in diesem ersten Abschnitt geht es zunächst einmal um Information. Und wir haben gehört, dass also dieser König von Aram, von Syrien, dass er das Volk Israel regelmäßig überfallen hatte, um sie mürbe zu machen. Und dass nun der Herr den Propheten ganz spezifische Hinweise bis auf Zeit und Orte gibt, um ihm zu sagen, da und da wird er wieder uns auflauern oder dem König auflauern und deswegen seid auf der Hut. Das geschah damals so. Und heute, ihr Lieben, ist es nicht anders. Ich zitiere mal ein Wort aus Johannes 15, Vers 15. Da lesen wir, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Er muss einfach etwas tun, was er ihm befiehlt, aber ein Freund, okay, hören wir es gleich weiter, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Habt ihr das Wort alles gehört? Alles, was für dich und mich und für uns von Belang ist, hört Jesus vom Vater und teilt uns mit über den Heiligen Geist und über die Engel. Alles. Alles. Wir brauchen ein neues Verständnis über das Ausmaß der Informationen, die wir von Gott bekommen. Und ihr Lieben, das macht er nicht nur im Sinne von grundsätzlichen Gedanken und Aufschlüsse über das ewige Heil, sondern das macht er auch im Hinblick auf alle möglichen Einzelsituationen und Alltagsprobleme. Siehe eben das Beispiel hier. Er macht es wirklich. Und ich weiß aus meinem Leben und im Leben unserer Gemeinde, dass wir auch das schon immer wieder erfahren haben. Denkt nur mal an die Geschichte des Baus unseres neuen Zentrums. Da hat einer der Propheten uns gesagt, achtet auf den Boden, achtet auf den Boden. Sehr, sehr ausführlich hat er sich darüber ausgelassen, hat uns gesagt, da sind Gefahren vorhanden, sucht mich, dass diese Probleme gelöst werden. Und dann haben wir auf den Boden geachtet und siehe da, er war kontaminiert. Er war also mit Schadstoffen ausgestattet und das hat uns schon Probleme gebracht. Und dann hatten wir ein anderes Problem noch gehabt. Das Problem, dass der Boden zu locker war, nicht ausreichend dicht und fest für das Bauen eines solchen großen Zentrums. Und wir mussten also Verdichtungsmaßnahmen vornehmen. Und als das geschehen war, stellten wir mit Entsetzen fest, das Entsetzen war fast mehr auf Seiten der Geologen als auf unserer Seite, dass sie sagten, ja, zum Teil hat das wirklich was gebracht, aber dann zwei Meter neben einer dichten Stelle, die verdichtet worden war, war dann eine Stelle, die nicht ausreichend verdichtet war, wiewohl sie ebenfalls mit derselben Methode behandelt worden war und geologisch-chemisch ist keine wesentliche Unterscheidung zwischen den ersten und den zweiten Flächen erkennbar. Das habe ich noch sehr, sehr deutlich in Erinnerung, wie der Geologe kopfschüttelnd mehrfach, nicht nur einmal kopfschüttelnd herausgearbeitet hat, eigentlich verstehe ich das nicht. Und dann hatten wir Folgendes gemacht. Dann haben wir uns versammelt auf dem Boden, auf der Ebene, wo dann später das Zentrum hinkommen soll und hatten nach einer ganz bestimmten Verfügung des Herrn gebetet. Nicht irgendwie gebetet, sondern in einer ganz bestimmten Weise, auch was unsere Körperhaltung anlangte. Und danach, wenige Tage danach, als dann die Ergebnisse für eine neue Untersuchung kamen, hieß es ist alles gut, alles sehr gut, zum Teil besser als notwendig. Preis dem Herrn. Und ähnliche Beispiele kennen wir noch mehr. Also der Herr redet wirklich in Einzelheiten. Er redet, damit wir exakt glauben können und mit dem exakten Glauben auch nehmen können. eigentlich ist die Reihenfolge folgende. Erst das Problem, dann das Reden des Herrn, dann sollen wir sehen, dann sollen wir glauben können und dann nehmen, ihr Lieben. Und je größer das Problem, umso größer die Glaubenserfahrung. Das ist wirklich so gemeint. Das geht uns schwer ein. Und genau das will unser Herr bei uns allen so als Grunderfahrung etablieren. Wir kommen noch darauf, ihr Lieben. Wir kommen noch darauf. Wenn, wie es in Römer 8 heißt, Gott seinen Sohn gegeben hat, das Kostbarste, was er hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben? Alles sagen, was er sagt, sehen und dann alles geben. Also ich will uns sehr ermutigen, dass wir diese Dinge wörtlich nehmen und nicht hinüber tänzeln, hinwegtänzeln, indem wir das nur als Bilder oder als Metaphern oder als eine historische Anschauung sehen, wie man es machen kann. Der Herr will das unter uns verdeutlichen. Aber dann kam eben diese neue Szene zustande, die wir auch gelesen haben. Bis dahin ging alles gut. Und dann schien es so zu sein, dass die Mechanik aussah, weil Gott immer wieder eingegriffen hat und geholfen hat, wurde dann dieser König eines Tages sauer und hat dann zu einer größeren Maßnahme gegriffen, nämlich diesen Überfall über das Haus in der Ortschaft Dothan, so im Nordwesten von Israel. Man könnte also sagen, die Segnung des Herrn führen zu einer Aufbietung der letzten und aller Kräfte des Feindes. Und da könnte man fast sagen, dann lieber weniger gesegnet sein, um nicht nachher zu erleben, dass dann der Feind besonders zuschlägt. Das ist aber ein ganz großer Irrtum, ihr Lieben. Denn es geht ja weiter. Eben haben wir es gerade gehört. Ja, wenn ein Problem dicker wird, deutlicher wird, handfester wird, hässlicher wird, wenn wir stärker in die Bedrohung hineinkommen, dann will der Herr noch stärker wirken, damit der Segen nachher noch größer ist. Ihr Lieben, wenn wir zum Beispiel als Gemeinde mit eigenen Kräften so im Großen und Ganzen das hingekriegt hätten, den Bau des Zentrums, und wir hätten diese Erfahrung nicht gemacht, ja, dass jemand kommt, den wir nicht kannten, aber den wir herbeigebeten hatten, ganz, ganz konkret. Wir haben gesagt, da gibt es einen Kyros. Der weiß noch nichts von uns, aber der hat Geld. Und dieser Kyros wird eines Tages in Aktion treten und dann wird er uns das Geld geben. Wenn wir das alles nicht erfahren hätten, wäre das ein kolossaler, relativer Verlust, ja? Aber nun haben wir einmal das hinter uns, diese schöne Erfahrung, dass Gott verlässlich ist und dass er uns hört. Also, ihr Lieben, alle großen Schwierigkeiten sind der Anfang der großen Segnungen. Kann ich ein donnerndes Amen hören? Alle großen Schwierigkeiten sind der Anfang eines besonders großen Segens. Das ist die göttliche Mechanik. Und insofern müssen wir jetzt also diese zweite Station auch verstehen. Der König von Syrien hat also diese größere Abordnung oder einen Teil seines Heeres gesandt und hat dann das Haus von Dothan in Dothan von Elisa umstellt. Und dann erleben wir, wie morgens der Diener rauskommt und die alle sieht. Und er sagt, oh weh, was machen wir nun? Die Frage ist erlaubt, ja. Ohne eine solche Frage kommt man nicht zu einer Entscheidung. Und das ist der Augenblick, an dem der Herr eingreift, um ihm eine Lektion zu geben, die wir auch lernen können. Das erste also war die Aussage von Elisa, fürchte dich nicht. Der hat offenbar schon vor dem Diener gesehen oder gewusst, vermutlich gesehen. Der hat gesehen, welche unsichtbaren Kräften, Hilfen, Fakten und Lösungen bereitstehen. Und die sollen wir auch sehen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reiche Gottes und von dem, was der Herr vorhat. Der natürlich denkende und operierende Nachfolger Jesu, der seinen Geist hat, aber diesen nicht pflegt und nicht den Heiligen Geist einlädt, erlebt ebenfalls sehr, sehr wenig von dem, was es an Hilfen in der unsichtbaren Welt gibt. Aber sie gibt es. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere geistlichen Organe, unser inneres Sehvermögen durch den Heiligen Geist öffnen lassen, damit wir dann sehen können. Also nun, der Herr öffnete diesem Elisa die Augen. Und er sah, dass die Truppen und Kräfte, die auf Seiten Elisas, damit auf seiner Seite waren, größer waren als die Truppen auf der anderen Seite. Und ihr Lieben, das gilt bis zum heutigen Tage. Halleluja! Die Kräfte, die für uns sind, das Reich Gottes mit seiner gestaffelten Abwehr und auch Offensivkraft, ihr Lieben, ist stärker, ist größer als die Kräfte der gegensinnigen Welt, ihr Lieben. Eine ohne Frage. Bloß wir müssen das eben wissen und dann will der Herr uns vom Wissen zum Sehen führen. Glauben, sehen, mehr glauben und dann empfangen, ihr Lieben. Das Sehen soll unseren Glauben vermehren. Es gibt einen Gegensatz zwischen Glauben und Sehen, aber man meint es nur den Sehvorgang durch unsere natürlichen physischen Augen. Wenn wir aber mit geöffneten Augen des Herzens sehen, ihr Lieben, dann ist das ein Vorgang, der durch und durch von Glauben unterstützt wird und zu mehr Glauben führt. Also die Frage an uns, wie werden wir sehfähig, erkenntnisfähig? Ich möchte euch dazu vier Antworten geben, wobei die zweite dann noch unterteilt ist in einige kleine untergeordnete Antworten. Erstens, wir brauchen ein Verständnis, das über die eindimensionale Wirklichkeit oder Wirklichkeitssicht hinausgeht. Die Menschen draußen, nicht alle, die Gott nicht kennen, glauben nicht daran, dass es eine unsichtbare Wirklichkeit gibt. Aber in dem Augenblick, wo wir Jesus unser Leben übergeben, werden wir neben allen Segnungen der Befreiung, der Veränderung, neuer Hoffnung, neuer Ziele, auch sofort in dem Augenblick ein Verständnis dafür bekommen, es gibt in der Tat eine andere Wirklichkeit in der unsichtbaren Sphäre dieses Lebens. Und das ist wichtig. Wer sich dem nicht öffnet, ist an dieser Stelle in einer Weise verloren. Der hat nur sich selbst und die üblichen Kräfte und Möglichkeiten, die uns diese sichtbare Welt gibt. Und dann zweitens, sollten eine Belehrung über Fakten der jenseitigen Welt bekommen und annehmen. Lass Sie mich ganz kurz untergliedern. Das erste Faktum ist, die Erde ist voll von der Güte des Herrn. Die Erde ist auch voll von Problemen, ohne jede Frage. Eigene Probleme, die Probleme anderer, die Probleme der Nationen und der Kulturen. All das, was wir jetzt in den Tageszeitungen und in den Medien lesen können. Wobei wir uns darüber freuen, dass zurzeit in Deutschland nicht so viel Probleme da sind. Und das ist eine schicke Sache. Es wurde vorhin auch im Gebet darauf schon bezogen. Das ist, glaube ich, eine göttliche Grunderfahrung ist, dass dieses Volk lernt, sich selbst zu verstehen und zu bejahen und zu lieben. Dass es über Fußball geschieht, ist sehr ungewöhnlich, aber immerhin, es geschieht einfach. Es ist ein wirklich göttlicher Weg. Das denkt an die vielen Fahnen. Ich habe deswegen heute meinen Schlips rausgesucht, ja. Ich muss mir doch in diesen Tagen gefallen lassen, den Vorwurf einem meiner Söhne, der eine Fahne an, deutsche Fahne, an das Geländer seiner Brüstung getan hatte, dass ich, als ich dann etwas distanziert war, deswegen, dass ich kein guter Deutscher sei. Aber darauf habe ich gesagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich war schon ein Patriot lang, bevor du geboren warst. Ich wollte nur nicht so sehr gerne das herausstellen, gerade im Hinblick auf Fußball, aber auch da habe ich mich inzwischen bekehrt. Also gar keine Frage. Wir werden am Tag des Endspiels am Sonntagabend unseren Gottesdienst ausfallen lassen. Wer pfeift, wer klatscht. aber zurück zu dem, was ich euch sagen wollte. Die Erde ist voll von Problemen, voll von Schwierigkeiten, aber auch voll von der Güte des Herrn. Halleluja. Das muss man wissen. Wenn man es nicht weiß, kann man es nicht entdecken. Aber wenn man es weiß, kann man es sehen und entdecken, ihr Lieben. Das heißt, hinter, vor, neben jeder Schwierigkeit, jeder praktischen, alltäglichen Schwierigkeit, die wir haben und erleiden, ist die göttliche Lösung, die aus seiner Güte heraus geboren ist und verfügbar ist. Halleluja. Das ist so gemeint.
Wir machen nochmal die Krawatte gerade. Die hängt auch halb nach.
Danke, also Halbmast sollte sie nicht heikeln. Ja. Aber dabei ist untergegangen der letzte Satz, ihr Lieben. Die Güte Gottes ist da, in Gestalt von Vorkehrungen, in Gestalt von Segnungen, in Gestalt von göttlichen Hilfen, die im unsichtbaren Raum vorliegen. Halleluja. Ihr Lieben, das ist der entscheidendste Satz des heutigen Vormittages. Du bist nicht allein mit deinen Problemen, sondern du sollst wissen, der Herr hat zu den Problemen die größeren Segnungen, wirklich größer, stärker, vielfältiger dazu getan, sodass du, wenn du sie im Glauben ergreifst, die Probleme überwinden sollst. Es bleibt bei dieser Formel: an jeder Stelle, wo eine Schwierigkeit, eine Not, eine Betrüger ist, ist ein ganz konkreter, vorbereiteter Segen bereits etabliert. Halleluja! So wichtig. Ja, das müssen wir lernen. Da ist Hilfe da. Heilung. Versorgung. Geheiligte und geheilte Familien, da wo überall uns die Nöte und die Defizite anschauen und verhöhnen wollen. Besondere Segnungen sind da, wo die Not ist. Fragst du, Herr, wo kann ich dich zuerst erwarten? Wo greifst du ein? Ich sage dir, da wo deine dickste Problematik und Not ist. Das, was dich am meisten bedrängt, ist von Gottes Seite her der Eintritt seiner Herrlichkeit in dein Leben. Zu diesen Unterpunkten gehört auch noch, dass nicht nur göttliche Segnungen, sondern wie wir einmal gehört haben, auch seine Taten und Werke, die wir tun sollen, vorbereitet sind. Und deswegen gehört auch dazu, ihr Lieben, dass wir ruhen sollen von unseren Werken. Das ist so genial vom Herrn vorbereitet und geschichtet, ja, dass er dafür sorgt, dass wir nicht durch Aufbietung aller unserer Kräfte schließlich durchkommen. Dann würden wir doch nicht sagen können mit Überzeugung, das war der Herr, sondern dann wären es wir gewesen. Nein, es ist so, dass du von deinen eigenen Werken, wie du dich herausgraben und arbeiten sollst aus deiner Noten, aus deinem Graben, dass du dich davon fernhalten sollst. Der Herr will das machen. Du sollst nicht passiv sein, du sollst glauben, du sollst die nächsten Schritte tun, die er dir sagt. Aber die eigentliche Bemühung, die eigentliche Leistung liegt nicht auf deiner Seite. Du sollst dich ausruhen von deinen Werken, weil der Herr von Anfang an seine Werke dafür vorgesehen hat. Und dann ein anderer Punkt, den ich nachher noch einmal erwähnen möchte. Das Hauptproblem ist gelöst. Der Gott dieser Welt ist besiegt und entmachtet. Und insofern sind wir wirklich besser dran als Elisa. Zu Zeiten Elisas galt das noch nicht. Da war der Teufel noch im Besitz seiner Macht und seiner Autorität. Aber als Jesus kam und als er im Rahmen eines Justizmordes getötet wurde und dann auferstand, hat er die ganze Macht an sich gerissen und sie dem Feind weggenommen. Der ist jetzt wirklich besiegt. Und der ist so besiegt, dass sein System, das er übersieht und führt, das System dieser Welt, dieser gefallenen Welt, auch besiegt ist. Was aber nur wirklich oder wirksam oder sichtbar wird durch Glaubenseinsatz. Und das schließt auch ein, dass der Anteil des weltlichen Systems, der um dich herum ist und der dir Schwierigkeiten bereitet, dass der auch besiegt ist. Und wenn du das weißt und wenn du vom Herrn dir die richtige Sicht geben lässt, dann wirst du erleben, dass du da durchkommst und dass in deiner Umwelt der Feind weichen muss. Weichen muss in jeder Form. Und auch dann, wenn es so aussieht, als ob er ein rasender, wütender Feind ist, der dir zigfach überlegen ist. Es stimmt nicht. Hör Lass es dir sagen, der Teufel ist ein Papiertiger. Oder um es vielleicht mit einem biblischen Bild auszudrücken, ein nur brüllender Löwe. Nicht ein brüllender Löwe allein, sondern ein nur brüllender Löwe. Der Feind hat nicht die Möglichkeit, mit seinen Tatzen dich zu erschlagen oder sein Maul aufzureißen und dich gegen deinen Willen einfach zu vernichten und zu verzehren. Hat er nicht. Hat er nicht. Das müssen wir wissen. Der Feind kann nur eins tun. Er kann sich vor dir aufbauen und brüllen, sodass du denkst, jetzt sind alle meine Fälle verloren und ich bin am Ende und er wird mich verschlingen. Aber er kann dich nicht verschlingen, er darf es nicht, nur du selbst darfst dich ihm hingeben, der Vernichtung, indem du der Lüge in Gestalt des Brüllens des Teufels glaubst. Das müssen wir wissen. Wir sind also gut ausgestattet, ihr Lieben. Das gehört mit zu den biblischen Fakten. Dann unter der Frage, wie werden wir sehfähig? Eine dritte Antwort, ihr Lieben. Wir müssen lernen, wegzuschauen von den Schwierigkeiten und hinzuschauen auf Jesus. Was wir alle irgendwie kennen, sofort haben wir schon einmal gehört, aber es ist wichtig, dass wir es übernehmen und zur eigenen Devise machen. Wenn der Hebräerbrief in Hebräer 12, Vers 2 sagt, lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dann steht dort genau genommen, lasst uns wegschauen, hinschauen zu Jesus oder hochschauen zu Jesus. Aber erst einmal weg. Beides ist in diesem Wort enthalten. Schade, dass du es im Deutschen nicht übersetzt ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Du sollst lernen, wegzuschauen. Du sagst, du darfst auch nicht verdrängen, was mich plagt. Nein, du sollst nicht verdrängen. Du sollst einmal zur Kenntnis nehmen, und das reicht aus. Und dann geh hin zu Jesus. Schau wirklich weg von den Problemen. Und er wird dann, indem du hinschaust zu ihm, deinen Glauben vollenden. Andernfalls, wenn du das nicht tust, sättigst du dich mit all dem Negativen, mit dem Verkehrten, das in deiner hässlichen Situation enthalten ist. Und du kannst auch nicht gleichzeitig zwei Dinge anschauen, den Sieg des Herrn und die Bedrohung, die in der jeweils gegebenen Außensituation vorhanden ist. Du kannst es nicht. Und weißt du, wenn du doch immer wieder hinschaust, dann wirst du geleitet werden von einem Prinzip, das musst du durchschauen. Du wirst fasziniert sein von dem, was dich bedroht, und hinter der Faszination ist so das Verlangen oder die Anschauung, dass du es doch lösen kannst. Du spürst, wie die Schwierigkeit dich anspricht und dir sagt, nimm mich, knack mich. Und höre zu, damit wirst du belogen. Du sollst die Schwierigkeit nicht knacken, um dann dir und den anderen bewiesen zu haben, dass du gut bist und dass du fähig bist und dass du schaffst. Auf keinen Fall. Lass dich nicht verführen von diesen Reflexen, die so edler scheinen, so naheliegend, so selbstverständlich. Ja? Das gilt für die Welt. Die Welt hat einfach kein anderes Motto. Sie hat kein anderes System. Sie hat kein anderes Denken. Sie hat nichts parat, außerdem, dass sie dir sagt, hilf dir selbst und hilf dir Gott. Das ist ihre Methode. Mehr weiß sie nicht, wenn sie überhaupt das Wort Gott in den Mund nimmt. Aber der Herr sagt, dazu bist du von mir nicht geschaffen worden. Schau auf mich, vertraue mir, sieh mich an, wiedersehen, sieh mich an, sieh in mein Gesicht. Und du wirst sehen, dass bei mir die Lösung liegt. Knacke sie nicht selbst. Jesaja 43, Vers 16 und 20, bis 20. Lasst uns einmal das anhören. So spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern. Er will sagen, da wo nichts zu erwarten und zu holen ist, da kommt meine Hilfe. Denke nicht in den alten, ausgefahrenen Kategorien früheren Denkens und früherer Reflexionen. Ich habe was ganz Neues vor. Der ausziehen lässt Wagen und Pferd und Herd und hält. Er sagt, ja, ich lasse das zu, dass der Feind sich erst einmal aufbaut und sich gewaltig in Zähne setzt und zeigt, was er kann. Ich lasse das zu, aber dann geht es weiter. Zusammen liegen sie da, stehen nicht wieder auf, sie sind erloschen, verglommen wie ein Docht.
Der Herr will uns sagen, es ist so und es bleibt immer so, es ist mein Programm, ja. Wenn der Feind sie aufmacht, wie immer er heißen möge, um dich zu vertilgen, dann fängt er gewaltig an. Er zeigt seine Muskeln, er bietet all seine Heer, all seine Macht auf, ja. Aber lass dich davon nicht irritieren. Er steht nur auf, um besonders sichtbar zu kollabieren. Und nun geht's weiter. Denkt nicht an das Frühere. Und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich ehren, Schakale und Strauße, weil ich der Wüste Wasser gegeben habe, Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Lieben, der entscheidende Satz ist hier, denkt nicht an das Frühere. Und achtet nicht auf das Vergangene. Der Herr sagt dir, willst du sehen, was ich vorbereitet habe? Willst du diese neuen Eindrücke, diese von mir vollzogenen Vorkehrungen wahrnehmen? Dann musst du das Alte loslassen. Achte nicht mehr auf das Vorige. Konzentriere dich nicht auf das, was war und was heute noch ist und was aus der Vergangenheit kommt. Denke nicht an das Frühere. Ein ganz wichtiger Satz, ihr Lieben. Der Herr will dir sagen, du musst dein Gedächtnisspeicher leeren. Du musst absehen von dem, was dich bis jetzt geprägt, geformt und bestimmt hat. Du bist zu einem großen Teil das Produkt, die Summe von all dem, was du bis jetzt erfahren, gesehen und erlitten hast. All das redet zu dir. Und du darfst nicht mehr dran denken. Du darfst nicht mehr darauf achten, nicht mehr darauf sehen. Und das sagt er heute wirklich, ihr Lieben. Und dazu brauchen wir einen schöpferischen Akt des Vergessens. Weswegen der Herr in Philipper 3, Vers 13 sagt, über Paulus, ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich nach dem aus, was vorne liegt. Ihr Lieben, es gibt ein aktives, von Gott gewolltes, positives, notwendiges Vergessen. Vergessen von all dem, was uns plagt. Vergessen von Enttäuschungen, die zu uns reden. Wenn du dich heute aufmachst und sagst, ja Herr, ich will dir glauben. Ich bin gerade in einem Petrolia und ich muss raus und ich will sehen, was du vorbereitet hast. Wenn du dich ehrlich so aufmachst, dann wirst du erleben, dass im nächsten Augenblick die Reflexe und Assoziationen von früheren Erfahrungen, vor allem von Enttäuschungen in dir hochkommen und dir sagen, und dich warnen werden, tu das nicht. Sei nicht zu kühn. Denk an die Zeit damals und an das, was du damals gemeint hattest, zu sehen, was du wolltest mit dem Herrn, was nicht geklappt hat. So geht der Feind vor. Er zeigt dir nicht, dass damals vielleicht deine Einstellung verkehrt war, dass du einige Dinge noch nicht verstanden hattest, dass es nicht klappen konnte. Das alles unterschlägt er. Er will dich nur die alte Enttäuschung voll und ganz erleben und erleiden lassen. Und deswegen sagt der Herr, du sollst all das vergessen, was dich nach unten zieht. Vergiss nicht das, was ich dir an Guten gegeben habe. Psalm 103. Gar keine Frage. Nimm das, halt das fest. Das ist ganz wichtig. Aber du brauchst diese schöpferische Erfahrung, diese besondere Kraft, dass du nicht mehr geprägt wirst von dem, was hinter dir ist. Dass eine kalte Hand der Enttäuschung, der Angst vor neuer Enttäuschung und Blamage nach dir greift und dir sagt, wag dich nicht vor, exponiere dich nicht, das geht nicht gut aus. Ja? Bleib hinten, bleib im Mittelmaß oder am besten ganz weit hinten. Die graue Mausnatur, die ist dir angemessen, will der Feind dir sagen. Und der Herr sagt dir, vergiss das, was dich runterziehen möchte, vergiss das, was dich bremst und schau auf mich, wir beide schaffen das. Es gibt Neues vor dir und strecke dich danach aus. Das war der dritte Punkt unter der Frage, wie werden wir seh- und erkenntnisfähig? Wenn du dich klammerst und festhältst an einem Alten, wirst du nichts Neues sehen. An dieser Stelle pflegt der Gegner uns auch noch zu zu blöffen oder zu behindern, indem er so eine Art Schuldgefühl aufkommen lässt, das uns sagen will, du, das gehört sich nicht. Das schickt sich nicht für einen aufgeklärten Bürger, dass er einfach sich von der Vergangenheit abschneidet. Das darf man nicht machen. Das ist ein Verdrängen. Du musst all die Kräfte der Vergangenheit in dir am Leben halten. Das ist ein Stück Kultur. So lebt man seriös. Alles andere ist eine ganz fragwürdige Prozedur. Und das musst du dich schauen, als etwas, was keine sittliche Höhe hat. Das, was dich bremst und kaputt macht und niederhalten will, hochzuhalten, ist keine Tugend. Du hast das Recht und die Erlaubnis, dich davon zu trennen. Halleluja. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Der vierte Punkt ist unter der Frage, wie werden wir sehfähig, dass wir uns dem Heiligen Geist öffnen und dass wir erfahren, dass unser Herz wirklich Augen hat und dass der Geist der Offenbarung und der Erkenntnis, den wir ganz bewusst einladen, dann diese Augen öffnet, sodass wir wirklich durch sie hineinsehen können in die unsichtbare Welt. Dann sogar Worte der Erkenntnis bekommen und Offenbarung bekommen, Geistesgaben bekommen und schließlich auch durch Prophetie Bestätigung des Weges bekommen, die der Herr uns vorher schon gezeigt hat. Aber bitte merkt, es ist eine Bestätigung. Prophetie ist nicht unser erster Geber und Indikator von göttlichen Segnungen und Führungen, sondern nur eine Bestätigung. Der Herr will direkt zu uns reden, durch seinen Geist zu unserem Geist. Also soweit dieser Teil der Geschichte. Hören wir uns noch den letzten Teil an, ab Vers 18. Und sie, also die feindlichen Kräfte und Streiter und Kämpfer, sie kamen zu ihm herab. Und Elisa betete zu dem Herrn und sagte, schlag doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort des Elisa. Und Elisa sagte zu ihnen, dies ist nicht der Weg und dies ist nicht die Stadt. Folgt mir, ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Ich habe diese Worte genau untersucht. Sie enthalten keine Lüge übrigens. Ja, glaubt mir, das ist nur göttlich raffiniert. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sagte Elisa, Herr, öffne die Augen dieser Männer, dass sie sehen. Da öffnete der Herr ihre Augen und sie sahen und siehe, sie waren mitten in Samaria. Und der König von Israel sagte zu Elisa, als er sie sah, soll ich losschlagen, mein Vater? Er aber sagte, du sollst nicht schlagen. Würdest du etwa die erschlagen, die du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen genommen hast? Setz ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und dann zu ihrem Herrn ziehen. Und er richtete ein großes Festmahl für sie aus, offenbar mehr als Brot und Wasser, und sie aßen und tranken, und dann entließ er sie, und sie zogen zu ihrem Herrn, und die Streibscharen Arams kamen fortan nicht mehr in das Land Israel. Merkt ihr diese feine Ironie in dem Text und auch in der Zielsetzung des Elisa und letztlich des Herrn? Ihr Lieben, wir brauchen mehr als eine Diagnose im Sinne des Sehens dessen, was Gott getan hat. Wir brauchen die praktische Abhilfe. Aber in der Tat, die Diagnose muss zuerst sein und dann kann die Therapie kommen. Die Kräfte Gottes stehen damals wie heute um dich herum, solange wir im Glauben ihnen keinen Befehl geben. Noch einmal, die Kräfte Gottes stehen, buchstäblich sie stehen nur um dich herum, bereit dich zu schützen, für dich zu streiten, solange du nicht ihnen göttliche Befehle gibst. Nicht nur Befehle gibst, sondern göttliche Befehle gibst. Sie müssen wirklich vom Herrn kommen. Wie werden die Streitkräfte des Herrn, seine Engel, seine kämpferischen Engel, all diese göttlichen Instanzen, wie werden sie wirksam? Das steht im Psalm 103, die Verse 20 und 21. Vielleicht können wir es einmal lesen. Psalm 103, 20 und 21. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Gemeint ist Folgendes: Wenn wir die Worte Gottes sprechen und wenn wir im Willen Gottes uns bewegen, dann können wir quasi indirekt, aber doch wirksam, die Kräfte Gottes, seine Engel ansprechen. Du kannst ihnen nicht ohne weiteres sagen, mach mal das, mach mal jenes. Du musst im Willen des Herrn sich befinden und Gottes Worte, Gottes Verfügung, das, was er in deiner Situation dir sagen will, was du sagen sollst, das musst du aussprechen und dann werden die Engel tätig. Damals wie heute. Die häufigste Form, wie dann Gott wirksam wird, ist die, dass er die Kräfte des Feindes mit Blindheit schlägt. Und dann erleben wir im Alten Bund zumindest, aber auch im Neuen Bund, wie anschließend dann diese Kräfte sich gegeneinander richten, blind wie sie sind, und sich gegenseitig dezimieren und bekämpfen und aus dem Feld jagen. Hier haben wir ein anderes Beispiel, in einer Weise recht extrem, aber vermutlich auch ein Beispiel, das für uns immer wieder gilt. Voraussetzung ist Blindheit. Ihr Lieben, wir müssen Folgendes lernen, wirklich übernehmen, nicht immer kurz hören, sondern übernehmen. Dämonische Mächte sind ungeheuer klug, klüger als wir alle. Aber sie sind ungeheuer verführbar, weil sie extrem stolz sind. Und weil sie zum Guten nicht fähig sind. Sie sind Opfer ihrer eigenen Prägung. Wenn wir mit dem Herrn kommunizieren und wenn wir Gottes Vorkehrung sehen und im Glauben uns darauf einlassen und im Glauben sind viele göttliche Tugenden enthalten, Demut, Vertrauen, Liebe, Beziehung zu ihm, Kühnheit, wenn das geschieht, können die beobachtenden Feinde das nicht verstehen. Sie sind so finster, sie sind so dunkel, sie sind so verblendet, sie sind so stolz, dass sie nicht in den Kategorien des Lichtes denken, reagieren und folgern können. Sie verstehen Bahnhof. Sie verstehen Bahnhof. Sagt Bahnhof. Das müssen wir wissen. Und insofern, ihr Lieben, kann der Herr mit uns ganz offen planen, was er vorhat. Muss es nicht verschweigen, das verstehen sie so und so nicht. Sie verstehen nur Operationen auf der Höhe ihrer Art, ihrer Verlorenheit, ihrer Finsternis, ihrer Bosheit, ihres Stolzes, ihrer Sünde, ihrer Gemeinheit. Nur das können sie kapieren, das Lichtvolle nicht. Und insofern sind sie verblendbar und verführbar. Wir haben eine ungeheure Macht über sie, wenn wir in Demut und im Glauben und in Beziehung zum Herrn unseren Weg gehen. Wir sind ein einziges Rätsel für sie. Sie hören das, was Gott zu uns sagt. Vielleicht hören sie nicht einmal das, ich will das gar nicht mal so herausstellen. Aber meinetwegen, wenn es schriftlich ist, können sie es lesen, allemal. Sie lesen die Schrift, ja. Aber sie verstehen das Entscheidende nicht. Alles, was Lichtvolles und göttlich ist, bleibt ihnen verschlossen. Man muss einmal diese Diskrepanz zwischen ihrer tatsächlichen extremen Klugheit und ihrer Verworfenheit erkennen, die sie unfähig macht, das Lichtvolle zu verstehen, zu erfassen und darauf zu reagieren. Ihr Lieben, was im Himmel vorbereitet ist an Hilfen, an Segnungen, das muss im Glauben übernommen werden. Und dann wird es sofort wirksam im Himmel und kurz danach auf der Erde. Die Schrift sagt uns im 1. Johannes 5, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wenn du glaubst, wenn du auf das dich einlässt, was der Herr dir sagt, was du hörst und was du dann siehst, ja, was deine innere Fantasie, deine geheiligte Fantasie sieht, wenn du dich darauf einlässt, ist in dem Augenblick der Sieg schon da in den himmlischen Welten. Und er wird sichtbar danach, Entweder direkt danach oder nach Tagen oder Wochen, aber er wird sichtbar, er wird sichtbar. Dein Glaube ist die entscheidende Kraft, die dafür sorgt, dass dieser Sieg deutlich wird. Und nun müssen wir am Schluss noch einen Gesichtspunkt schnell lernen. Der ist so schön, dass man eigentlich die ganze Predigt dafür bräuchte. Nämlich der Herr reagiert oder denkt doch nicht immer in den Begriffen von Sieg und Niederlage des Feindes. Wenn es um Menschen geht, und jetzt am Schluss geht es wieder um Menschen, die Anwendung bezieht sich jetzt wieder auf Personen, wie damals um den Elisa rum und heute Personen in deiner Umgebung. Wenn es um sie geht, ihr Lieben, ist Gottes Ziel nicht das, dass sie besiegt werden, sondern dass sie gewonnen werden. Und hier finden wir das überraschende Ende dieser Begebenheit, das so aussieht, dass der König von Israel am liebsten zuschlagen wollte und deswegen auch den Elisa fragte, darf ich die Chance nutzen? Darf ich jetzt reinschlagen? Sitz in meiner Hand, umgeben von mir. Möglicherweise war es nicht das ganze Heer, sondern nur ein größerer Abschnitt, ein größerer Teil des Heeres der Feinde. Wie dem auch sei, jedenfalls wäre eine tolle Chance gewesen, nun ein für alle Mal mindestens diese kaputt und klein zu machen. Aber Elisa sagte, Gott sagte nicht so. Es waren menschliche Feinde. Und wir sind umgeben von Menschen, die uns manchmal nicht wohlgesonnen sind, die nicht wissen, was uns bewegt, die nicht unsere Einsicht haben, die nicht anders können, als gegen uns zu sein. Das dürfen wir nicht übel nehmen und wir müssen sie gewinnen, nicht besiegen wollen, nicht argumentativ besiegen wollen, sondern sie gewinnen. Und deswegen wird uns hier zum Schluss dieser Schlüssel gegeben. Das besteht aus zwei Anteilen. Erstens, im Namen Jesu, aufgrund der uns gegebenen Autorität, die unsichtbaren Kräfte niederhalten, gefangen nehmen, Macht über sie ausüben, sie binden, sagt das Wort. Wir haben Macht über Kräfte, die Menschen dirigieren. Menschen werden von solchen unsichtbaren Kräften missbraucht. Und die können wir im Namen unseres Herrn wirklich unter unsere Autorität nehmen, sodass sie entmachtet sind und ihr böses Werk der Schikane und der Verführung von Menschen nicht weiter tun dürfen. Und dann zweitens, feurige Kohlen auf die Häupter der Menschen in unserer sichtbaren Umgebung legen, die Hilfe brauchen. Und wisst ihr was? Das ist die Anordnung etwa für Familienangehörigen, die ihre Wege gehen zu deinem Kummer, zu deiner größten Sorge, die nicht reagieren wollen auf das, was der Herr in Gutes tut. Nimm diesen Schlüssel, diesen zweifachen. Binde die Kräfte hinter ihnen. Hinter ihnen. Ich rede nicht von Kräften in ihnen, sondern hinter ihnen, die sie beeinflussen, die sie prägen, die sie dominieren, die sie verführen. Und sie wissen es nicht. Mach es immer wieder, jeden Tag, mit Autorität. Mit Überzeugtheit, dass deine Worte etwas bewirken. Und zweitens, sammle feurige Kohlen auf diejenigen, die gegen dich sind. Segne sie. Tu ihnen Gutes, entlaste sie, befreie sie, erfreue sie, diene ihnen, segne sie, stell dich unter sie. Und du wirst erleben, gegen diese Vorgehensweise ist kein Kraut gewachsen. Du sollst den Sieg erleben. Nimm ihn wirklich. Wir haben uns heute hier zusammengetan, um eine Planungsstunde für unser Fortkommen in unseren jeweiligen Dingen und Problemen zu haben. Ich habe diese Predigt mit dem Titel überschrieben, mit offenen Augen aus der Betrouille. Viele von uns sind in irgendeiner Betrouille. Du sollst wissen, egal wie sie aussieht, egal wie sie heißt, egal was sie bedingt, du sollst wirklich wissen, von Gott her ist es so gesehen, dass die Güte Gottes, die daneben steht, sichtbar werden soll, damit du sie nehmen kannst und sie gegen das Problem stellen kannst. All das, was dich quält, ist von Gottes Seite verurteilt, weichen zu müssen, wenn du deinen Glauben nutzt. Wir sind gut ausgestattet, ihr Lieben. Wir reichen aus hier, wir paar hundert Leute, um unsere Stadt auf den Kopf zu stellen oder auf die Beine. So viel Power ist da. Wir müssen es nur verstehen und das jeweils anwenden, erst einmal im Umkreis unserer eigenen Lebensschwierigkeiten, die wir haben. Lass sie nicht zu. Verehre sie nicht. indem du einfach als sakrosankt, als unlösbar da stehen lässt und so still in deinem Herzen denkst, die sind einfach da. Vielleicht sollen sie mich demütigen. So, vielleicht sollen sie dafür sorgen, dass meine Bäume nicht in den Himmel wachsen. Sie haben vielleicht eine geistliche Funktion, um mich niederzuhalten. Das ist alles großer Unsinn. Sie sollen überwunden werden. Halleluja. Überwunden werden durch unseren Herrn, durch das, was er bereitgestellt hat, was wir hier sehen sollen. Mit einem Wort. Das, was Elisa damals alles erlebt hatte, ist auch heute vorhanden. Du bist umstellt von feurigen Reitern und wunderbaren Wagen Gottes, von seiner Armee. Sie ist wirklich da. Sie ist wirklich da. Kein Einzelner unter uns muss auf sie verzichten. Der Herr liebt dich so sehr, dass er nicht will, dass du dich selbst herausboxst. Ich werde demnächst eine Predigt halten, die wird lauten: Gott muss Wunder tun, weil er uns verboten hat, dass wir uns selbst helfen. Er muss Wunder tun, weil er uns verboten hat, dass wir uns selbst helfen. Ihr Lieben, diese Prinzipien und Wahrheiten sind so kostbar und so schön und so real, dass wir sie auf jeden Fall parat haben müssen. Und so möchte ich dir sagen, nimm das, was du heute gehört hast, und verbinde es mit deiner Problematik, die da ist. Ja, und dann setz diesen göttlichen Glauben auf und sag dem Herrn, öffne meine Augen, dass ich erkenne und wahrnehme, was du alles getan hast. Und der Herr wird dich befreien aus deiner Betrüger. Amen. Lass uns jetzt zum Herrn gehen. Herr, das, was wir so gehört haben, das wollen wir auch übernehmen. Wir wollen nicht diese Predigtgemeinde sein, die immer nur sich am Sonntag bedient und dann am Montag alles schon vergessen hat. Herr, wir treten vor deinen Spiegel. Und wir wollen unsere Identität wahrnehmen und festhalten und nicht vergessen. Wir sind deine Geliebten, die Kinder der Gerechtigkeit, gerecht gemacht durch den Herrn, nicht durch eigenes Tun. Wir sind die Privilegierten, weil wir die Kinder des Höchsten sind. Wir danken dir, dass du uns Autorität gegeben hast. Wir danken dir für die Würde, die uns eigen ist, indem alles, was auf Erden geschieht, durch uns geschehen soll. Du hast deine Macht uns zur Verfügung gestellt, damit wir sie ergreifen. Herr, das alles wollen wir sehen und wir sagen dir Dank dafür. Wir sagen Danke, wir wollen das glauben. Und nun, Herr, bitte ich dich, dass du jeden unter uns so inspirierst und ermutigst und mit klarer Weisung ausstattest, sodass keiner herausgeht mit dem Eindruck, ja, das sind wunderbare allgemeine Wahrheiten, aber er die Verbindung zu den eigenen gegenwärtigen Notsituationen nicht aufnimmt. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Wir wollen eine berauschende Fülle von Siegesnachrichten erleben, weil wir wirklich das, was wir hören, mit Glauben verbinden. Und unsere Alltagssituation, die überlassen. Ich danke dir, Herr, dass du durch deinen Geist uns eine ganz genaue Anweisung gibst und uns minutiös führst und interpretierst das, was du zu sagen hast für den jeweiligen Sonderfall, in dem wir sind. Ich danke dir, Herr, dass es keine Ausnahme gibt. Und so preisen wir dich, Herr, dass du bereitstehst, um zu dienen und zu helfen. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich lade ein, dass wir, wenn wir jetzt die Anbetung haben, dass wir zum Herrn gehen und uns von ihm Hilfe und Lösungen abholen. Ich glaube, dass der Herr heute heilen will, wie es am letzten Sonntag gemacht hat. Wenn jemand unter uns ist, der geplagt wird von einer Krankheit, dann sollst du wissen, auch für diese Krankheit gilt, dass das therapeutische Gegenstück die göttliche Hilfe bereitlegt. Ergreif sie. Hol sie dir im Glauben. Du musst sogar nicht einmal irgendwie ein Glaubensgefühl haben, sondern nur die Entschlossenheit, dass du sagst, ich weiß, die Heilung gehört mir. Nur das. Und dann ergreif sie. Du kannst es da tun, wo du sitzt oder stehst, aber auch du kannst nach vorne kommen, um es dann in gemeinsamen Gebet oder gemeinsamen Glaubensentscheidungen mit dem seelsorgerlichen Helfer zu tun. Aber lass dich ermutigen, der Herr will dir Gutes tun. Es nicht abzurufen, ist ein Schmerz im Herzen des Herrn und eine unnötige Verlängerung deines Kummers. Empfang es einfach mit ganz lebendigen, aktiven, dynamischen Glauben. Lass uns aufstehen. Ich glaube, dass unter uns liebe Menschen sind, die noch nicht wissen, was es heißt, über Jesus mit Gott verbunden zu sein, die noch keine eigene Anschauung haben dafür, dass man nicht nur ein Geschöpf ist, sondern ein Kind Gottes durch Jesus erlöst, erlöst von Verdammnis, von Schuld, ewigem Tod, Vergangenheit, Sinnlosigkeit, von uns selbst. Und der Herr ruft sie. Und sie fragen sich, wie kann ich dahin kommen? Was muss ich tun? Sie müssen eigentlich nichts tun, sondern nur im Glauben das Angebot des Herrn annehmen. Das Angebot lautet, wer den Namen des Herrn anruft, das können Sie mit ganz ruhiger Stimme machen, dann müssen Sie nicht schreien, aber sagen, ich brauche dich. Wer ihn anruft, soll errettet werden. Ich lade Sie ein. Lassen Sie sich rekrutieren in die Reihen derer. Es sind viele, viele Millionen Menschen auf dieser Erde, die das getan haben und wirklich errettet sind, es genau wissen und seitdem eine wunderbare, stärkende, lebendige Beziehung zu Gott, dem Vater haben und sich versorgt wissen. Bitte gehen Sie nicht raus, ohne Ja gesagt zu haben auf das Werben dieses wunderbaren Herrn. Er liebt Sie. Er möchte Sie nicht zu einem komischen Heiligen machen, sondern zu jemandem, der anfängt zu leben und nicht mehr vegetiert, nicht mehr geplagt wird von Ängsten, von der Zukunft und von all dem, was sonst nicht zu lösen ist. Das macht der Herr für Sie.